HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Nicole Holoch-Seibert, Sängerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Nicole Holoch-Seibert. Unter diesem Namen werden nur Menschen im Saarland Sie kennen. Alle anderen in dieser Republik kennen Sie nur unter Ihrem Vornamen Nicole. Zusatz, ein bisschen Frieden. Herzlich willkommen.
Hallo.
Mit dem Lied Ein bisschen Frieden haben Sie 1982 den Grand Prix Eurovision de la Chanson in Harrogate in England gewonnen, als 17-Jährige. Man stelle sich das mal vor. Können Sie sich noch erinnern, was Ihnen als allererstes durch den Kopf ging, als Sie wussten, dass Sie gewonnen haben?
Stolz. Ja, Stolz, pure Freude, Euphorie. Der Traum meiner Kindheit ging in Erfüllung. Ich wollte immer mal für Deutschland bei der Eurovision singen. Und wenn man das mit so einem ersten Platz abschließt, ich meine, dann ist man überwältigt. Und es war einfach nur, ja, wie ein Feuerwerk.
Sie wollten immer schon für Deutschland singen?
Mhm. Ja, immer schon. Grand Prix hat mich immer fasziniert, genauso wie die Hitparade damals. Also ich war immer die Erste, die aus der Badewanne gesprungen ist, samstags, weil nach dem Bade Hitparade.
Und frischer Schlafanzug, genau. Im Bademantel,
genau.
Auf die Couch.
Mit der Stulle in der Hand, genau, mit einem Butterbrot. Da habe ich immer gefiebert, wer da auf dem ersten Platz jetzt landet und so. Und ich wollte unbedingt auch mal in die Hitparade. Und diese beiden Träume haben sich erfüllt. Ich bin dann in der Hitparade viele, viele Male aufgetreten, habe 17 Mal gewonnen und dann auch noch die Eurovision nach Deutschland geholt. Und also alles irgendwie hat sich erfüllt.
Im Eingang Ihres Hauses steht eine Schaufensterpuppe und trägt das Kleid, das Sie an diesem Abend anhatten. Schreiben Sie das doch mal, das Kleid.
Das Kleid wurde extra angefertigt in München, Salon Gisela. Ich kann mich da sehr genau dran erinnern. Und das war ein mehrlagiger Stoff, in Schwarz leicht glänzend und hatte einen weißen Kragen und weiße Manschetten an den Handgelenken.
Und da hat was geglitzert.
Und das war voll übersät mit Strasssteinen. Und da ist jeder Stein einzeln angenäht worden. Und es gab auch noch einen Samtgürtel, der eine silberne, mit Strass besetzte Schnalle hatte.
Ja, das hat jetzt die Schaufensterpuppe an, die da steht. Wussten Sie nicht, wohin mit dem Kleid?
Ich wollte es nicht irgendwie wegsperren, weil das war so ein wichtiger Moment in meinem Leben, der alles verändert hat, was meine Karriere anbelangt, was mein Leben anbelangt. Und dieses wichtige Element wollte ich nicht wegsperren. Also es sollte mich immer daran erinnern, dass sich dieser große Traum erfüllt hat. Ein bisschen Nostalgie schwebt damit. Aber jeder, der uns besucht und dann diese Puppe sieht mit dem Kleid, sieht natürlich direkt mich als 17-Jährige auf dem Hocker. Und die Schuhe stehen auch noch dabei.
Dieses Lied ist für Sie ein Segen. Sie sprechen sogar von einem Jahrhundertlied, Nicole. Warum?
Ja. Weil es seine Aktualität niemals verlieren wird. Es wird immer Kriege geben und der Wunsch der Menschen im Herzen nach Frieden wird ungebrochen sein. Und deshalb hat dieses Lied seine Magie auch nicht verloren. Ich habe das damals schon gespürt, als ich in Harrogate aufgetreten bin bei den Proben. Da kamen Putzfrauen, die plötzlich den Besen zur Seite stellten und andächtig lauschten. Und das war für mich so ein Zeichen, weil das ist das Volk. Und dann ging das ja auch an diesem besagten Abend so eben auf, dass wirklich dieses Lied mit dieser Botschaft gewonnen hat in einer Zeit des Kalten Krieges. Und was ja viele gar nicht mehr wissen, an diesem Tag brach der Falklandkrieg aus. Und wenn dann natürlich ein Mädchen mit einer weißen Gitarre als Friedenssymbol sich nichts sehnlicher wünscht als endlich Frieden in der Welt, ich meine, das musste so kommen. Und dieses Lied hat bis heute diesen Zauber nicht verloren.
Was ich nicht wusste und was ich jetzt bei der Vorbereitung auf diese Sendung erfahren habe, Israel hat Ihnen, dem Mädchen aus Deutschland, 12 Punkte gegeben.
Ja.
War Ihnen das damals klar, was das für eine Dimension hat?
Absolut. Ich sage das auch aus Überzeugung. Das war eigentlich der wahre Resid irgendwo. Der 24. April abends in Harrogate, das war laut, das war Funkensprühen, das war Feuerwerk. Hunderte von Fotografen, die auf sich einprügelten, weil jeder das beste Bild haben wollte. Das war dieser laute Sieg. Aber der eigentliche leisere Sieg war einige Wochen später. Ich bekam eine Einladung aus Israel, um in Tel Aviv dort bei den Soldaten ein bisschen Frieden zu singen. Und man stelle sich vor, ein deutsches Mädchen kriegt erstmal aus Israel 12 Punkte und wird dann eingeladen. Und ich sehe das noch genau vor mir. Ich sehe mich in diesem Innenhof und vor mir ein Hügel mit Soldaten, Mädchen und junge Männer, die bewaffnet sich da auf den Boden hockten und mir andächtig lauschten. Und als dieses Lied anfing und ich die ersten Worte, auf Englisch natürlich A Little Peace, gesungen habe, dann fassten die sich an die Hand. Und dann stand für mich 3 Minuten die Erde still. Und dieser Eindruck, der halt lange nach, der ist bis heute so allgegenwärtig. Und wann immer ich dieses Lied anstimme, sehe ich auch diese vielen Soldaten. Das ist so, geht so tief rein, weil ich mir da bewusst geworden bin, was ich überhaupt oder was mir dazu teil geworden ist. Das hat eben auch diesen Zauber ausgemacht, dass ich in der Lage war, Menschen dazu zu bewegen, für 3 Minuten innezuhalten. Und das passiert mir heute immer noch.
Wie gesagt, ein Jahrhundertlied. Sie haben nach dem Sieg in England beim Grand Prix Konzerte gegeben in Tokio, London, Kopenhagen, Paris. Hatten Sie denn damals schon so ein großes Repertoire, Nicole?
Ich hatte das große Glück, dass ich in mehreren Sprachen singen konnte. Also meine mathematischen Fähigkeiten sind äußerst begrenzt, aber dafür sind meine sprachlichen Fähigkeiten sehr ausgeprägt.
Englisch, Französisch, Deutsch.
Genau. Ich habe auch in Holländisch gesungen, habe auch sogar in Holländisch eine ganze Show moderiert damals. Also das fiel mir nicht schwer.
Und selbst, in Holländisch, wie können Sie das? Woher?
Ich hatte da so einen kleinen Coach, der hat mir das vorgesagt und ich habe das dann auswendig gelernt. Das ging dann, als war eine Aufzeichnung. Ich durfte mich zwischen jedem Titel konzentrieren auf die nächste Ansage und das hat funktioniert. Und als ich in Tokio war, habe ich auch als allererstes Mal
auf eine Japanisch
Begrüßung
gesungen.
Auf Japanisch gelernt.
Ich dachte, Sie hätten auf Japanisch gesungen.
Das fehlt mir noch im Repertoire. Aber das würde ich mir dennoch zutrauen, weil die Ansprache, die hat auf Japanisch hervorragend geklappt.
Können Sie das noch?
Ja.
Sagen Sie mal.
Nicole Des, Nio no Minasen ni Guaisa Tsushimasu, Yoroshiku ne.
Ich bin platt. Also Sie hatten ein kleines Repertoire, aber vielsprachig.
Ja. Also ich konnte in Englisch singen, in Französisch singen und in Dänemark habe ich halt eben dann auch viel Englisch gesungen, aber auch Deutsch und das hat hervorragend geklappt.
Sie gingen damals noch zur Schule. Mhm. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Morgens eine Mathearbeit geschrieben, mittags schnell nach Hause, was essen, danach zum Flieger, abends Auftritt in irgendeiner Stadt, irgendwo auf der Welt, nächster Tag schulfrei, am übernächsten Tag wieder in der Schule oder wie
genau
war das?
Genau so war es. Ich bin von der Schule nach Hause gekommen und bin dann wirklich nach Saarbrücken Flughafen in eine Cessna eingestiegen und bin nach Amsterdam geflogen, habe dort abends eine Fernsehshow gemacht und durfte also, wenn ich am Anfang der Show aufgetreten bin, auch wieder schnell weg, weil bis 23 Uhr gab es noch Landeerlaubnis in Saarbrücken und das haben wir immer gerade so hingekriegt, ne? Und dann nach Hause und dann um 12 ins Bett und morgens um 6 wieder auf.
Wie haben Sie das mit der Schule geschafft?
Ich hatte Gott sei Dank eine gute Freundin, die mir überall hin, auch in Hotels, Kopien der Hausaufgaben. Damals ging das ja per Telex noch, ne? Auch diesem Speckpapier, ja. Was dann plötzlich dann aus diesen Geräten rauskam. Und dann habe ich also zwischen den Proben versucht, diese Hausaufgaben zu machen. Das war nicht ganz einfach. Ich habe auch nach dem Grand Prix erstmal 6 Wochen gefehlt in der Schule, weil ich da in ganz Europa rumgeflogen bin, weil jeder wollte natürlich die Grand Prix-Siegerin haben und ich habe mir trotzdem in den Kopf gesetzt, ich möchte unbedingt das Abitur machen. Dass das kein 1er- oder 2er-Abitur werden würde, das war mir vollkommen klar.
Ja, aber Ihre Karriere war sowieso vorgezeichnet,
ja.
Also Sie mussten sich ja nicht bewerben.
Damit. Nein, aber ich hatte ein Ziel und wenn ich mir ein Ziel setze, dann möchte ich es auch erreichen. Dann wurde es ein 3er-Abitur, war mir auch wurscht, aber ich habe es in der Tasche gehabt.
Ja. Sie waren berühmt, man muss sich das mal vorstellen. Wir gehen zurück ins Jahr 1982. Sie haben Stevie Wonder und Paul McCartney mit der englischen Version A Little Peace vom ersten Platz der englischen Charts verdrängt.
Ja.
Wie ist das denn?
Das war also nochmal was ganz Großes. Also das passiert einer deutschen Künstlerin normalerweise nicht. Und ich habe damals ein bisschen Frieden, das musste ich mit dem englischen Orchester, mit dem Fernsehorchester nochmal neu aufnehmen. Weil das sind die ja sehr eigen und hatte tatsächlich dann es geschafft, die 500. Nummer 1 zu sein. Also das ist ja, wenn schon,
auch
denn
das
schon.
Noch.
Ne? Auch das noch dazu.
Wenn schon, denn schon. Sind Sie vielleicht ein Glückskind,
ja,
Nicole?
Ja, absolut.
Mit so einer ganz großen Portion.
Ja, ja. Mhm. Ja. ich gewinne einmal die Eurovision und werde einmal Nummer 1 in England und dann ist es gleich die 500. Hätte auch die 499. sein können, aber nein, es war die 500. Und da waren Leute noch in der Sendung wie Adam Ant oder Yazoo, Boy George, ne? Und oh, dann diese ganzen großen Namen und Paul McCartney und Stevie Wonder mit Ebony and Ivory damals auf Platz 2.
Auch kein unpolitisches Lied, nein. Das richtet sich gegen die Rassentrennung.
Richtig, genau, die weißen Tasten für die weißen, für das weiße Volk und die schwarzen eben auch für das schwarze Volk, Stevie Wonder als Schwarzer und dann Paul McCartney als Weißer. Ein wunderschönes Lied. Und ich hätte mir 2 Wochen vorher nicht träumen lassen, bei der Präsentation des aktuellen Albums von Paul McCartney, Tug of War, was ja in Harrogate stattfand und wir alle eingeladen waren und jeder kriegte eine MC beim Rausgehen mit und ich habe mir das auf dem Kopfhörer immer angehört, auf meinem Kassettengerät und liebte dieses Lied von Anfang an. Und 2 Wochen später bin ich dann Nummer 1 und dieses Lied ist auf Platz 2. Also das war grandios.
Ja, das tut gut. Früher hat man sie als Schlagersängerin bezeichnet. Wie beschreiben Sie selbst das, was Sie singen? Wie beschreiben Sie sich selbst?
Also wenn man sagt, eine Schlagersängerin im herkömmlichen Sinne singt über Liebe, Sonne, Strand und Meer, dann muss ich mich schon von Anfang an ausklinken. Meine allererste Schallplatte war wohl eher ein Chanson. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Das waren 5 Instrumente. Das war eine Lebensweisheit, sich im Leben nie zu wichtig zu nehmen und eben die Bodenhaftung nie zu verlieren. Dann gab es viele Lieder wie Abracadabra. Das war also ein ganz schwieriges Album, was ich Abracadabra genannt habe, wo es also um Drogenmissbrauch geht, um Gewalt in der Ehe und so weiter, was ja mit dem herkömmlichen Schlager eigentlich gar nichts zu tun hat. Also ich will mich da gar nicht festlegen. Vielleicht bin ich eine chansonorientierte Popschlagersängerin. Da habe ich alles abgedeckt.
Eine chansonorientierte Popschlagersängerin. Okay, ist ein bisschen lang, aber
lässt alle Wege offen.
Nun hat ja eine Sängerin qua Amt sozusagen eine Leidenschaft, nämlich eine Liebe zur Musik. Mhm. Das unterstelle ich Sängerinnen und Sängern
unbedingt.
Mal. Sie mögen nicht nur ihre eigenen Lieder, Nicole, sondern auch die von Kollegen. Zum Beispiel von Christian Franke und Edward Simoni, den Apfelbaum.
Ja.
Den haben sie uns mitgebracht. Warum dieses Lied?
Weil das eben auch ein Lied ist mit einem Text, der mich in der Seele berührt. Und wenn mich etwas in der Seele berührt und ich merke, wie mir Tränen in die Augen schießen, dann hat das für mich eine ganz hohe Qualität. Und Christian Franke kenne ich nun schon von Anfang an. Der hat damals mit mir die allererste Stimmgabel gemeinsam bekommen. Also auf der Bühne standen wir als Nachwuchsinterpreten. Christian Franke, ich wünschte die Hölle auf Erden damals. Das war 1981. Der hat damals immer schon gute Texte gemacht und kam jetzt wieder aus der Versenkung, nachdem er viele, viele Jahre gar nicht mehr irgendwo auf dem Schirm war. Und dann mit so einem Lied. Und dann gibt es ein tolles Video dazu mit Heiner Lauterbach, der da mitspielt. Also selbst wenn alles auf der Welt untergeht, er pflanzt noch einen Apfelbaum.
Ach, ich dachte, Heiner Lauterbach spielt den Apfelbaum.
Nein, der spielt nicht den Apfelbaum. Aber er ist zu sehen mit dem kleinen Kind, mit dem er dann diesen Apfelbaum noch setzt.
Dann hören wir uns das Lied mal an.
Schwer, mein Kind, dass ich eine Antwort find auf die Frage, die dich quält, was morgen noch zählt. Wie für dich ist es auch nicht leicht für mich, all die Dinge zu verstehen, die um uns herum geschehen. Schwarz herauf verdeckt das Licht, pflanz ich mit dir morgen grauen noch einen Apfelbaum, damit die Hoffnung weiterlebt.
Der Apfelbaum von Christian Franke und Edward Simoni. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Nicole, der Friedenssängerin aus dem Saarland. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Nicole, Sie sind Saarländerin. Eine Freundin von mir ist das auch. Sie ist warmherzig, tolerant und sehr, sehr heimatverbunden. Fühlen Sie sich mit diesen Worten auch charakterisiert?
Absolut, ja. Ich hätte natürlich die Gelegenheit gehabt, in die große, weite Welt rauszuziehen, München, Hamburg, in den Medienstädten Fuß zu fassen, aber ich wollte das nie. Ich wollte nie aus dem Saarland weg, weil da meine Familie geboren ist und wohnt, meine Handvoll Freunde, die ich sehr schätze, und umgekehrt. Da bin ich aufgewachsen, da kenne ich jeden, da kennt mich jeder. Man muss sich nicht verstellen, sondern man ist eine von ihnen und das brauche ich. Also nach dem Motto, eben flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund.
Ja, Ihre Friseurin ist im Nachbardorf. Sie kaufen in Nohfelden ein, ihrem Wohnort, ganz normal im Supermarkt, und haben im Kindergarten mit ihren Töchtern gebastelt. Sie leben also ein ganz normales Leben einer Ehefrau und Mutter einerseits. Andererseits führen sie aber auch ein ganz anderes Leben. Führen sie also praktisch zwei Leben nebeneinander?
Die sich ergänzen müssen, die kombinierbar sein müssen. Und das hat bei mir immer hervorragend geklappt, eben weil ich nicht weggezogen bin, weil ich trotz Beruf auch Familie haben wollte, auch mit Kindern. Und mein Beruf verlangt aber auch, dass man unterwegs ist. Und da ist natürlich die beste Großmutter gerade gut genug für das Kind. Man weiß, wo sie untergebracht ist. Es gibt keine fremden Nannies, die ständig wechseln oder die mitgeschleppt werden, die Kinder von A nach B, sondern die sollten auch im gewohnten Umfeld aufwachsen. Und da ich fitte Schwiegereltern hatte und fitte Eltern hatte und Geschwister, die um mich herum wohnen, war also immer ein Familienmitglied vor Ort, der sich gekümmert hat.
Sie haben zwei Töchter, Sie haben das gerade erwähnt. Zwischen der Geburt der ersten und der Geburt der zweiten liegen 13 Jahre.
Fast, ja.
Das sind ja praktisch zwei Einzelkinder.
Ja, eigentlich schon.
War das so gewollt?
Nö. Nee, da muss ich sagen, da hatte die zweitgeborene Joelle da schon ihren Dickkopf. Ne? Die ist gekommen, wann sie wollte, und jetzt ist sie mittlerweile schon 15.
Also mit anderen Worten, sie hätte schon eher kommen können,
ja,
aber sie wollte nicht. Nicole, Sie sind inzwischen auch Oma. Mit der kleinen Mara können Sie ja dann nun bald wieder im Kindergarten basteln gehen.
Genau, oder Laterne sehen.
Ja. Freuen Sie sich darauf?
Ja, seit die Kleine da ist, hat man wieder einen ganz anderen Push. Lebensinhalt. So lange ist es ja auch noch gar nicht her. Ich meine, es ist ja erst 15 Jahre her. Man ist eigentlich schon noch mittendrin. Ne? Also man hat die Handgriffe, die verlernt man ja auch nicht mit kleinen Kindern. Und es ist was ganz Tolles, wenn man so ein Kind an der Hand jetzt, sie läuft ja jetzt schon. Und
die ist jetzt zwei, ne?
Nein, ist erst ein Jahr geworden.
Ach, ein Jahr.
Ist ein Jahr geworden.
Ganz, ganz klein.
Und ja, und weiß aber schon, was sie will. Also, aber es ist ein Sonnenschein. Wenn die lacht, geht's Herz auf.
Wahrscheinlich will sie mal für Deutschland singen.
Das ist gut möglich. Also ich kenne da jemanden, der sie da gut briefen könnte.
Ja. Gehen wir mal von Mara zu ihrer eigenen Kindheit. Sie sind mit 4 Jahren in der französischen Kaserne aufgetreten mit ihrem Opa. Was haben Sie da gesungen?
Also mein Großvater ist ja so ein halber Franzose und der hat mich da in diese französischen Kasernen geschleppt zum Tag der offenen Tür. Und ich kann mich dunkel erinnern, dass ich auf dem Arm eines französischen Offiziers Ein Student aus Uppsala gesungen habe. Das war damals so gerade der Hit im Radio. Ich glaube, der kam aus Schweden, dieses Lied von einer Sängerin. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann tosender Applaus. Und von dem Moment an war wohl klar, was ich werden wollte, weil das tat irgendwie gut.
Gut, also Mara hat noch 3 Jahre.
Mara hat nur 3, genau.
Ja. Mit 6 Jahren haben Sie gesungen auf einem Fest der US-Armee. Wissen Sie noch, mit welchem Lied Sie da aufgetreten sind?
Ich habe damals Lieder gesungen von Cindy und Bert damals. Ich komme bald wieder. Oder Mireille Mathieu, Hans im Glück.
Oder Karel Gott.
Einmal um die ganze Welt, genau.
Wie wär's damit?
Genau, das war auch, genau.
Ja, das war schon sehr früh die ersten Schritte, die Sie gegangen sind. Sie sind in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Mit Schwester und Tante haben Sie in einem Zimmer gewohnt. Wissen Sie noch, was da an der Wand hing?
Da hing nicht viel an der Wand. Da war ein Ölofen, der heizte dann im Winter. Und ich habe auf einem Etagenbett geschlafen, meine Schwester oben und ich unten. Und meine Tante rechts an der Wand mit ihrem dicken, vergilbten Märchenbuch, aus der sie uns jeden Abend eine Geschichte vorlesen musste.
Schön.
Ja.
Kein Poster an der Wand, nix.
Kann mich nicht erinnern, nee.
Waren Sie ein glückliches Kind?
Ich denke, ja. Ich glaube, so was prägt einen in der Kindheit, wenn man eigentlich auch nichts vermisst, obwohl immer nie viel Geld da war. Also Urlaub war ein Fremdwort, bis ich 16 war und dann auch schon mein erstes eigenes Geld verdient habe mit dem Singen.
Na, mit 17 ging es ja dann weltweit los.
Ja, da ging es weltweit los. Aber das war damals richtig, ja, die Kinder haben noch auf der Straße gespielt. Es gab A-Versteck. Das waren so drei Hölzer, die hat man auf die Straße gelegt und dann musste eine das wegschießen und dann mussten alle wegrennen und derjenige, der an der Reihe war, musste diese Stöcke wieder zusammen und dann wurde gesucht. Es wurde Schlitten gefahren. Es war ja damals wirklich so, dass man noch wirklich Schlitten fahren konnte im Winter. Und das sind so Dinge, an die ich mich unheimlich gerne erinnere. Und auch an diese warmen Abende, wo man wirklich da vor dem Feuer sitzt, wenn da geheizt worden ist vom Ofen und dann auch Hitparade guckt und so. Und das sind so Eindrücke, die bleiben.
Was ist Ihre schönste Kindheitserinnerung?
Samstag? Mein goldenes Fahrrad.
Ach, das goldene Fahrrad.
Mein goldenes Fahrrad. Mein Großvater war auch gleichzeitig mein Patenonkel. Und der hat mir zu Weihnachten ein goldenes Fahrrad geschenkt mit einem braunen, ganz weichen Sattel. Und das war für mich das Größte, weil ein eigenes Fahrrad mit noch drei Geschwistern, das war unglaublich. Aber so war er. Er hat dann lieber ein ganzes Jahr sich nichts geleistet, aber dann musste es halt eben auch ein anständiges Fahrrad sein. Und das war natürlich nur goldfarben lackiert. Aber ich dachte natürlich damals mit 5 oder 6, wie alt wie ich war, das ist jetzt ein goldenes Fahrrad. Das ist der größte Schatz, den du besitzt. Und ja, das war auch wirklich ein gutes Rad.
Hat lange gehalten?
Hat lange gehalten, ja.
Sehr schön. Sie haben 1984 im Mai Abitur gemacht, im August Ihren Jugendfreund Winfried Seibert geheiratet, im Dezember Ihre erste Tochter bekommen. Das war ganz schön viel,
auf einmal.
Warum denn diese Eile?
Ja gut, die Marie-Claire, die hat es andersrum gemacht wie die Joëlle, also die wollte unbedingt kommen. Und ja, Abitur war sowieso angesetzt in diesem Jahr.
82 war der Sieg,
genau.
2 Jahre später das Abitur.
2 Jahre später Abitur, dann Hochzeit und dann kam im Dezember Marie-Claire. Und das war alles so in einem Abwasch und ich habe es bis heute nicht bereut.
Sie sind jetzt fast 30 Jahre mit Ihrem Mann zusammen.
Ja.
Er ist auch Ihr Manager.
Jein. Also ich sag mal ausführendes Organ. Manager ist ja jemand, der über den Künstler bestimmt. Der sagt, du hast dann und dann dort aufzutreten, weil er möchte ja auch an dem Künstler verdienen. Und je öfter der Künstler antanzt, in Anführungsstrichen, desto mehr Geld verdient auch der Manager. Und das wollte ich nie. Ich wollte mich nie in diese Abhängigkeit begeben, um spuren zu müssen. Ich wollte immer selbst entscheiden, was ich tue, wohin ich gehe, wo ich auftrete. Ich wollte nicht in jedem x-beliebigen Ort, auf jeder x-beliebigen Bühne, wo es vielleicht gar nicht passt, auftreten.
Im Kirmeszelt?
Ja, oder so irgendwie. Es gibt so Orte, da passt der Künstler nicht hin, da passen auch die Lieder nicht hin. Und wenn man das Geld an erste Stelle stellt, dann muss ich sagen, nein, das geht nicht. Das muss ja stimmig sein. Und ich wollte mich nie ausliefern. Ich wollte immer mein eigener Herr sein. Und das ist bis heute so geblieben. Wenn eine Anfrage kommt, landet die natürlich im Büro meines Mannes, aber die Entscheidung liegt dann bei mir auf dem Schreibtisch.
Aber das ist ja klar.
Ja, ich entscheide dann, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht.
Also Ihr Mann ist Teilmanager.
Ja.
Ist er eigentlich eifersüchtig?
Ich hoffe.
Warum? Sind die besser, die Männer, die eifersüchtig sind?
Ich denke mal, wenn keine Eifersucht mehr da ist, dann sollte man an sich arbeiten, damit es wieder so weit kommt. Nee, eine gesunde Eifersucht ist doch ganz okay. Das zeigt einem doch, dass man als Frau eben doch noch begehrenswert ist.
Ja, und sonst wäre es ja auch eine Gleichgültigkeit.
Ja, eben, das ist ganz schlimm.
Sie haben Ihrer Enkelin Mara die neue CD gewidmet. Jetzt komm ich heißt die CD. Mhm. Warum?
Also es gibt ein Lied auf dem Album, das ich Mara gewidmet habe. Das heißt, wenn du lachst. Mhm. Und jetzt komm ich ist eigentlich eher so von wegen, wenn man Oma ist, war's das schon. Im Gegenteil, jetzt geht's erst richtig los. Das ist also ein sehr positiv gestricktes Album, was nach vorne schaut. Und im Titelsong wird auch ganz klar angesprochen, dass es Menschen gibt, die sich ausnutzen lassen, die ein Leben lang nur für andere schuften. Und nach denen niemand fragt, die ihre Wünsche und Bedürfnisse hinten anstellen, um irgendwann festzustellen, dass das Leben doch zeitlich begrenzt ist und dass man sich mal fragen muss, wer fragt nach mir? Und man sollte sich einfach das Recht nehmen und die Zeit zu sagen, so, jetzt bin ich an der Reihe, jetzt komme ich.
Kennen Sie denn solche Menschen, die
ganz
sich
viele
ausnutzen lassen?
Ja. Ganz viele. Und wann immer ich dieses Lied auch bei Konzerten anstimme und auch in der Anmoderation das so ein bisschen anreiße, wo ich dann frage, gehören Sie auch zu den Menschen, die immer nur für andere da sind und sich selber irgendwo hinten anstellen? Und da ernte ich durchweg Kopfnicken überwiegend weibliche Personen, die das voll unterstützen und die sagen, ja, genau so ist es.
Kommen eigentlich in Ihre Konzerte überwiegend Frauen?
Gemischt. Also ich kann gar nicht sagen, ob das irgendwie eine gewisse Altersstruktur hat, sondern da sind Kinder dabei. Wenn das Konzert um 19 Uhr beginnt, dann dürfen die auch schon mal mit. In den letzten Jahren mache ich ja seit fast 4 Jahren Kirchenkonzerte. Und da kann es auch sein, dass sonntags mal so ein Konzert um 18 Uhr beginnt. Dann sind auch mehr Kinder da. Aber ich kann nicht sagen, wo das anfängt und wo das aufhört. Also irgendwie fühlen sich alle Altersgruppen irgendwo angesprochen, weil die Themenvielfalt ja auch da ist.
Männer auch?
Ja. Ja.
Sie haben auch ein Lied für Ihren Mann geschrieben?
Mhm.
Wie heißt das?
25 Mal ein Jahr. Das geht um die Silberhochzeit. Da dachte ich, es ist mal an der Zeit, meinem Mann ein Lied zu widmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war aus einem Guss geschrieben. Also ich habe bei meinem berühmten roten College-Blog, der mich immer begleitet, wann immer ich irgendwo eine zündende Idee habe, muss ich das direkt niederschreiben, weil ich es wahrscheinlich ein paar Stunden später wieder vergessen habe. Und ich es schade finde, weil das war eine gute Idee. Und ja, dann habe ich angefangen zu schreiben und konnte nicht mehr aufhören. Das ging über 2-3 Seiten. Da sag ich mal, Gott, ist ja viel zu lang, das passt ja überhaupt in kein Lied rein. Und dann habe ich das versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Und dann kam dabei heraus eben nicht Silberhochzeit, weil das klingt so lang und so alt. Deshalb habe ich es dann genannt 25 Mal ein Jahr. Das klang ein bisschen freundlicher.
Ja. Das hören wir jetzt aber nicht. Sie haben sich nämlich von Ihrer neuen CD ein Lied gewünscht. Und zwar Die Frau im Spiegel lebt. Mhm. Warum dieses Lied?
Weil es eben auch darum geht in diesem Lied, dass der klassische Fall, die Frau von dem Mann verlassen wird wegen einer Jüngeren. Und die Frauen sich fragen, okay, bin ich zu dick, bin ich hässlich, was habe ich falsch gemacht? Wo ich dann sage, nein, sucht die Stärken in euch. Ihr seid nicht zu dick, ihr seid auch nicht hässlich, ihr habt doch keine blöden Frisuren oder sonst was. Das hat ganz andere Gründe, aber das heißt ja nicht, dass man sich aufgeben muss. Man soll in den Spiegel schauen und soll die Stärken an sich entdecken. Und man wird feststellen, dass man viel stärker ist, als man denkt.
Zwischen euch läuft was verkehrt. Dieses Tränenmeer ist er nicht wert. Schau dich im Spiegel an. Such die Frau, die unendlich stark sein kann. Lass ihn ziehen, verlier nicht viele Worte.
Nicole mit dem Lied Die Frau im Spiegel lebt. Von der neuen CD Jetzt komm ich. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Nicole, der Frau, die die Welt ein bisschen besser machen will. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Nicole, Sie wollen die Welt besser machen, oder?
Gerne, unbedingt.
Okay, verstehen Sie Ihre Lieder als Botschaft?
Ja, schon. Also wenn ich Briefe bekomme, in denen steht, dieses Lied hat mich aufgebaut. Ohne dieses Lied hätte ich nicht gewusst, wie ich den nächsten Tag verbringen soll. Oder ohne Ihre Musik hätte ich nicht aus der Krankheit gefunden. Also das sind dann schon so Sachen, die mir schon sehr nahe gehen, wo ich dann merke, ich kann doch was bewegen. Wo ich dann sage, okay, ich weiß, meine Lieder ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Aber ich merke dann, dass es doch geht. Dass Menschen zu mir kommen nach dem Konzert und sagen nur Danke für dieses Lied. Und dann weiß ich genau, diese Frau hat eben genau dieses Lied gemeint.
Das heißt, Sie leisten Lebenshilfe. Praktische
ja.
Lebenshilfe.
Ja.
Wie ist denn das nach dem Konzert? Kommen da viele Menschen und bleiben Sie dann da noch stundenlang?
Ja.
Können Sie das?
Ja, ich kann das. Ich muss das auch. Gerade wenn ich in Kirchen spiele, unplugged, also da ist so eine Intimität, die erzeugt wird. Man sitzt praktisch bei dem Publikum auf dem Schoß, ne? Die hören jeden Atemzug und jeden Kiekser, auch jeden Fehler. Also es gibt da kein Netz, keinen doppelten Boden.
Sie machen das seit ein paar Jahren,
ja.
Spielen in Kirchen,
ja.
Auf Ihrer sogenannten Kirchentournee.
Ja.
Das hat für Sie auch einen ganz speziellen Reiz. Ist
ja.
Das diese Nähe?
Absolut. Ich wollte weg von dieser Effekthascherei, von der Show. Mein Musikerherz blutet, wenn ich im Fernsehen eine Übertragung sehe aus der Olympiahalle, sage ich jetzt mal in München, eines US-Superstars. Die hüpfen über die Bühne 2 Stunden lang, die kommen nicht außer Atem. Die Leute merken nicht, dass es alles Playback ist. Also die singen gar nicht, das kommt aus der Büchse. Und dann zahlen die 180 Euro und dann muss ich sagen, sorry. Und das war für mich so der Auslöser, wo ich gesagt habe, so, eine muss es tun. Eine muss jetzt wieder raus und wieder zurück zu den Wurzeln, den Leuten mal wieder klar machen, worum es eigentlich geht. Es geht um handgemachte, ehrliche Musik. Und da trennt sich die Spreu vom Weißen. Da musst du bluten. Du musst an der Front sein und musst beweisen, für dich selber auch oder dem Publikum, was du bewegen kannst, was du leisten kannst und ob sie das auch annehmen und die Leute wieder begeistern fürs Zuhören, sensibilisieren für ehrliche, handgemachte Musik und dass da jemand sitzt, ein Künstler, der da voll aufgeht und der das lebt. Und das habe ich in der Kirche unheimlich gut feststellen können, weil erstens mal, du kannst ohne Elektronik spielen, wir spielen nur mit Akustikinstrumenten, wir simulieren auch einen Stromausfall. Also wenn jetzt plötzlich wir in Frankfurt in der Kirche spielen und dann sage ich, so, jetzt fällt der Strom aus. Ja, wir spielen aber immer noch. Und das ist der Reiz, dass wir nicht angewiesen sind auf irgendwas, sondern wir setzen uns in die Mitte zu den Menschen rein und spielen mit unseren Instrumenten. Und die finden das ganz toll, weil es ohne Unterstützung der Technik geht. Und
macht auch der Raum Kirche was aus?
Ja, hat eine eigene Akustik natürlich, hat einen Eigenhall, den man so gar nicht erzeugen kann. Den kriegst du in keiner Halle hin, weil die Kirche durch diese hohen Gemäuer, das hat natürlich einen warmen, unheimlich warmen Hall. Und wie gesagt, es ist diese Nähe, die fasziniert.
Schreiben die Menschen Ihnen auch?
Mm, ganz viel.
Und wer beantwortet das?
Ich.
Oh.
Also es gibt bis heute keine Autogrammkarte, wo die Unterschrift drauf gedruckt ist. Selbst wenn ich jetzt den Auftrag bekäme, eine Lieferung von 3000 Exemplaren mit eigener Signation wegzuschicken, würde ich sagen, es gibt diese Schreibmaschinen, diese automatisch schreiben. Mm. Aber das... Nein, da fängt der Betrug schon an. Also das geht gar nicht. Also ich muss das wirklich selbst von Hand schreiben für mein eigenes Ego. Und ich beantworte bis heute meine Fanpost selber.
Also bei Nicole ist alles handgearbeitet.
Ja,
sowohl die Lieder als auch die Post wird selbst beantwortet. Mhm. Und auch nach den Konzerten gibt es Lebenshilfe. Sind Sie eigentlich ein gläubiger Mensch?
Ja.
Sie tragen ein Kreuz?
Ja. Das vom Heiligen Vater gesegnet worden ist. Und deshalb habe ich eine ganz enge Beziehung auch zur Kirche.
In Ihrem Fall zur katholischen Kirche?
Ja, zur katholischen Kirche. Und ich wusste, dass wir eine Enkeltochter bekommen. Dann habe ich meine Glücksbringer geschnappt, auch dieses Kreuz und auch unsere Eheringe und habe die vom Heiligen Vater segnen lassen. Und das war auch ein Moment in meinem Leben, der wirklich Spuren hinterlassen hat. Also ich habe gewusst, eine höhere Macht geht nicht, der deine Enkeltochter beschützt. Und auch uns vielleicht.
Sind Sie da angereist und haben gesagt, hier...
Nee, das ging schon, dieses große Treffen wird ja nicht jedem zuteil, sondern wird ja recherchiert. Und ich hatte einen befreundeten Pater, der also dort im Vatikan ein- und ausgeht. Und der Freund von ihm ist also der Sekretär von dem Heiligen Vater, der Georg Genswein.
Ach ja.
Genau. Und über den haben wir das dann so eingedealt. Und ja, ich bin dann auch rumgeflogen mit meinem Mann zusammen und ich habe mich mit dem Vater getroffen im Hotel. Und dann haben wir am nächsten Tag sind wir da in den Vatikan und da gab es diese Audienz. Und ja, und das war so ein Moment. Das war schon sehr erhebend, ne?
Ja, schon wieder ein großer Moment in Ihrem Leben.
Genau.
Sie vertrauen auf Schutzengel, oder?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass es sie gibt, obwohl mir vor kurzem einer geschrieben hat, das ist alles Humbug, das gibt es nicht. Also ich sage, es gibt sie doch. Und jeder, der mal in sich hineinhorcht, der hat doch schon mal Situationen erlebt, wo er irgendwie gedacht hat, das kurz davor etwas zu tun und es dann doch nicht zu tun. Und dann stellte sich hinter...
Sie meinen jetzt, wenn wir machen das mal praktisch, in einen bestimmten Bus einzusteigen, dann im letzten Moment zu sagen, nee,
ja,
mach ich
irgendwie
nicht?
Warum? Irgendjemand muss einem doch dann im Unterbewusstsein einflüstern, nimm den Nächsten. Und mir ging es im Leben schon unzählige Male so, dass ich in meinem Unterbewusstsein gespürt habe, das ist falsch. Ob das nun der Flugtag in Rammstein war, wo es die vielen Toten gab, wo mein Mann unbedingt hin wollte mittags.
Mein Bruder war da.
Oh.
Der ist gerade noch, weil er am Würstchenstand war. Er ging zum Würstchenstand kurz bevor das passiert ist und war damit aus der Bahn.
Aus der
Schusslinie. Da, wo er vorher gestanden hat, ist es passiert.
Ja. Sie sehen, es ist was dran. Es sollte eben Ihrem Bruder nicht passieren.
Und Gott sei Dank.
Ich habe mittags, es war ein warmer, sehr warmer Tag.
Mhm,
und ich habe so lange getrödelt, bis es dann zu spät war. Ich sagte, lass uns doch in den Freizeitpark gehen, hier um die Ecke, da gehen wir was trinken. Und kamen nach Hause abends gegen 19 Uhr. Und das Erste, was wir machen, ist immer Fernsehen und Nachrichten. Ne? Und da habe ich zu meinem Mann nur angeguckt und habe gesagt, so, da wären wir jetzt gewesen.
Gut, aber es war ein bisschen die Trödelei.
Ja, aber warum?
Ja, warum?
Irgendein Engelchen muss gesagt haben, du mach das noch. Es war ein ungutes Gefühl. Ich hatte ein ungutes Gefühl.
Mhm. Mit dem Tsunami war auch irgendwas, ne?
Ja. Wir wollten in Urlaub fliegen und da, wo es warm ist im Winter, also entweder nach Kapstadt oder nach Thailand, weil da stimmen die Temperaturen um die Jahreszeit. Und meine Schwägerin und mein Schwager, die wollten mit uns verreisen, weil die sich sicher fühlten, wenn so eine vielgereiste Person mit dabei ist, weil die sich nicht so auskennen, auch mit Englisch und so weiter und organisatorischen. Und ich habe dann gesagt, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich habe hier zwei Prospekte liegen, das hier ist Kapstadt und das ist Thailand. Beides geht von der Temperatur her. Ich war in Thailand, ich war auch schon in Kapstadt. Ich muss sagen, beide Reiseziele sind sehenswert und auch reisenswert. Und dann, weil ich immer nur von Kapstadt geschwärmt habe, als Wiederholungstäterin, sagte dann mein Schwager, ach komm, dann machen wir Kapstadt, weil du gehst ja so auf in diesem, mit diesem Kapstadt und so. Und dann sage ich, gut, dann habe ich die Prospekte von Thailand genommen und habe sie entsorgt. Und dann sind wir am 22. nach Kapstadt.
Dezember.
Ja. Mhm. Nach Südafrika geflogen, genau, nach Kapstadt. Und dann kam irgendwann per SMS von der anderen Schwägerin, habt ihr mal Fernsehen geschaut? Und ich habe, nee, wir sind im Urlaub, wir schauen kein Fernsehen tagsüber. Dann haben wir den Fernseher eingeschaltet und ja, dann gab es eine Schweigeminute von allen Beteiligten.
Glauben Sie auch an ein Leben nach dem Tod?
Ich denke ja. Mir ist es oftmals schon passiert, oder vielen Menschen passiert es doch, dass sie in eine Situation geraten, wo sie denken, hey, genau das habe ich doch schon mal erlebt. Also den sogenannten Déjà-vu sozusagen. Und ich hatte das Gefühl, als ich zum ersten Mal in Kapstadt aus dem Flieger getreten bin, Treppe runter und berührte den Boden und habe zu meiner Begleitung gesagt, damals war ich für eine Fernsehsendung dort zum ersten Mal runtergeflogen und habe die an der Hand gefasst und habe gesagt, ich glaube, ich war ja schon mal. Weiß ich nicht. Also es war ganz vertraut. Auch Asien, also auch Japan, als ich in Tokio damals in die Stadt gefahren bin. Die Menschen waren mir nicht fremd. Ich koche leidenschaftlich asiatisch und ohne Kochbuch. Also irgendwie liegt mir diese Küche sehr. Und genauso habe ich das Gefühl mit Südafrika, als ob ich da zu Hause bin. Ich war sofort daheim.
Das heißt, Sie interpretieren jetzt die Frage so, dass Sie schon mal da waren?
Ja, wieso konnte ich denn auf Anhieb dann Japanisch? Ich weiß auch nicht. Also es ist ja nicht gerade einfach.
Ein großes Rätsel.
Ja, und der mir das beigebracht hat, der hat mir das einmal vorgesagt. Und ich habe das sofort nachsprechen können und auch mir gesagt, das ist akzentfrei. Und das hat mir auch dann eine Dame irgendwann bestätigt, nachdem ich mal diesen Satz nochmal losgelassen habe. Und diese Art in der Kehle, die Laute zu formen, ist Europäern völlig fremd.
Also, aber vielleicht Sängerinnen nicht?
Weiß ich nicht. Also Bleistift zum Beispiel heißt Empizel. Und dieses Zl geht in den Hals rein. Und das können normalerweise Europäer nicht.
Gut, also Sie glauben, dass da was war schon mal?
Ja.
Mhm. Nicole, Sie engagieren sich für die Welthungerhilfe. Was machen Sie für diese Organisation?
Ich reise nach Afrika und überzeuge mich vom ordnungsgemäßen Zustand, oder ich sage immer nicht der Lottozahlen, sondern der Zahlen, die dort eingehen. Also der Gelder, die dort eingehen, die gespendet werden. Ich habe mir das Büro angeguckt, habe geguckt, wie die Menschen arbeiten, habe auch gesehen, wo das Geld hingeht, war vor Ort, wo Brunnen gebaut worden sind, damit die Menschen oder die Frauen nicht 4-5 Stunden bis zur nächsten Wassertränke gehen müssen, sondern halt eben nur eine Stunde, was natürlich viel Zeit bringt. Und ja, war auch in den Slums, war in Durban bei den AIDS-Waisen. Und da ja, lernt man Demut neu kennen. Also man kann sich selbst auch wieder neu ordnen, neu sortieren. Was ist einem wichtig im Leben? Da werden manchmal gewisse Dinge so klein, wo ich dann auch, wenn ich nach Hause komme, mit meinen Kindern sage, also wenn sich noch einer über ein Butterbrot beschwert, wo nicht der richtige Belag drauf ist, dann nehme ich euch an die Hand und setze euch da mitten rein.
Gut. Einer ihrer größten Fans ist Matthias Sammer, der neue Sportdirektor des FC Bayern München. Er hat ihre Lieder schon zu DDR-Zeiten gehört. Mhm. Kennen Sie ihn?
Ja.
Sie strahlen so.
Ich bin ja aus der Geburtstagstorte gesprungen, als er 30 geworden ist.
Nee.
Ja, das war richtig klasse. Also da haben
Sagen Sie mal, war so eine große so eine Torte, richtig, wurde ja, reingeschoben?
Ja, ich bin da rein, ich habe mich da reingequetscht. Also, und dann hat der eine Ansage gemacht, die wollte und wollte nicht enden. Und ich habe so gekrümmt in diesem Ding da gesessen mit dem Mikrofon in der Hand und durfte ja auch nicht niesen, nicht atmen, das hätte man ja auch gehört. Und dann war es endlich soweit. Dann hat die Band angefangen zu spielen, dann wurde ich so reingerollt. Und dann war ich mitten in diesem Saal rund um die ganzen Fußballer mit ihren Frauen und dann plötzlich macht's Peng und dann kam ich aus dieser Torte gesprungen und fing an zu singen.
Was haben Sie gesungen?
Ich glaube, dann küss mich doch. Und ja, dann war das ein hervorragender, wunderschöner Abend. Und seitdem, wir haben ja auch zusammen ein Lied aufgenommen, also nicht nur mit Matthias Sammer, sondern mit der Nationalmannschaft. 1994, glaube ich, war das, als die WM in Amerika war, hat die deutsche Nationalmannschaft im Saarland übrigens im alten Studio von Frank Farian mit mir ein Lied aufgenommen, das hieß It's Just a Game. Also es ist nur ein Spiel. Und da war Matthäus da war der Hessler da war der Matthias da und der Maurizio Gardino. Also alle, die damals in der Mannschaft waren. Und das war ein sehr lustiger Nachmittag, muss ich wirklich sagen. Also der Rap von Matthäus, der war die Krönung. Und und dann, ja, haben wir auch jetzt vor kurzem zusammen gespielt in einem Quiz. Und bei Kai Pflaume und haben die 100.000 geknackt. Und ja, also was wow. Er nicht wusste, wusste ich. Und was ich nicht wusste, wusste er. Und so haben wir dann bis ins Finale geschafft und haben dann dort richtig schön abgeräumt. Und dann haben wir geteilt und er hat dann an die Sporthilfe gespendet. Und ich habe die 50.000 dann an die Welthungerhilfe weitergegeben.
Ein Dreamteam.
Dreamteam und unschlagbar waren wir,
genau. Ja. Sie haben sich noch einen Titel gewünscht und zwar To Where You Are von Josh Groban. Warum dieser Titel?
Ich finde diese Stimme einzigartig. Ich habe ein ganzes Album von ihm mir angehört und war überrascht, wie vielseitig dieser Mensch auch ist. Er singt Italienisch, ist er ein Tenor, ist er eigentlich einfach nur so ein Soul-Popsänger. Also er kann eigentlich mit seiner Stimme wahnsinnig viel machen. Und Balladen sind sowieso mein Faible. Also ich liebe Balladen, wo es wirklich ans Herz geht. Und dieser Mensch kann es möglich machen, dass ich zu Tränen gerührt bin. Genau wie Reinhard May in seinem Lied, wo er im Flieger sitzt und plötzlich ein Lied hört mit Kopfhörer und der Nachbar sich wundert, wieso dem jetzt eine Träne am Backen runterläuft. Ja, ganz einfach, weil wir Musiker ja mitfühlen, mitleiden. Und das ist ein wahnsinnig tolles Lied. A breath away is not far to where you are. Also ein Atemzug ist nicht weit von dem, wo du jetzt bist.
Bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses wunderbare Gespräch, Nicole.
Ganz meinerseits.
Als Gastgeberin verabschiedet sich Andrea Seeger. Danke fürs Zuhören. Sie können das Gespräch auch im Internet runterladen. Zu finden unter hr2 Kultur Doppelkopf Podcast. Und jetzt lassen wir uns mitnehmen auf die gefühlsmäßige Reise.
Say for certain, maybe you're still here. I feel you all around me, your memory so clear. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration, can it be? That you are me.